Der IndieFit Podcast.
Er hat die Trikotnummer 20 und gibt damit Vollgas auf dem Handballfeld. Viele kennen ihn von der Halle, viele andere kennen ihn aber auch von Instagram. Und wer ihn noch nicht kennt, lernt ihn heute kennen. Herzlich willkommen zur 6. Folge des IndieFit Podcasts. Heute begrüße ich Nils Kretschmer des HCL Florenz der 2. Handball-Bundesliga in unserem schönen Trainingsraum. Ich freue mich, dass du da bist, Nils.
Herzlich willkommen. Danke, dass ich willkommen. Da sein
darf. Wie geht's dir?
Mir geht's super, ja. Dir auch?
Ja, danke. Du bist frisch vom Training angereist. Genau. War es ein anstrengendes Training?
Ja, wir hatten heute Abschlusstraining. Wir spielen ja übermorgen schon. Und ja, da haben wir immer Angriffsvorbereitung, Abwehrvorbereitung. Also es vom Pensum war es in Ordnung, ja.
Okay, bist du überhaupt noch komplett ausgelastet nach so einem Training? Oder?
Es kommt drauf an, in der Regel, sag ich mal, in der Saison, Anfang der Saison nicht. Da haben wir in der Vorbereitung so viel getan, dass wir ganz normal trainieren, ohne große Müdigkeit. Ich sage mal, es ist anstrengend in dem Moment, aber ich habe jetzt nicht diesen klassischen Muskelkater, den andere Leute vielleicht kennen, wenn sie jetzt 5 Kilometer laufen waren, dass die Beine dann brennen. Das haben wir nicht. Da ist das, glaube ich, zu routiniert und zu normal schon, ja.
Du warst vor ein paar Wochen bei Dün beim Final Four in Köln als Interviewpartner und auch als Talkpartner. Wie ist so das Gefühl, wenn man als Handballer auch zur Person des öffentlichen Lebens wird? Kann man das so sagen? Ja, kann man.
Das kann man so sagen, ja. Also es war ein unglaubliches Event. Es ist Wahnsinn, da eingeladen zu werden. Und da, ich sag mal, da spielen die besten Handballer der Welt, die besten Handballer Deutschlands, beziehungsweise die besten Teams. Und da als, sag ich mal, Zweitliga-Handballer dabei sein zu dürfen, auch aufgrund der Social-Media-Präsenz, sage ich mal, ist natürlich sehr cool, das mal aus dem Blickwinkel so hinter die Kulissen zu schauen und da mal so Backstage mitzulaufen, das alles mitzumachen, ist natürlich ein einmaliges Erlebnis.
Kannst du das realisieren? Also ist das greifbar für dich?
Ja, es ist schwer. Es ist immer noch, ich sehe mich trotzdem immer noch als ganz normalen Nils so. Und es ist trotzdem halt cool, dass sich die Arbeit oder dieses Hobby, was man halt jahrelang gemacht hat, sich irgendwann dann in dem Sinne auszahlt, dass sowas passiert, dass man da eingeladen wird und dass es halt diese Größe angenommen hat, ist sehr cool. Es freut mich sehr, dass es anscheinend einigen Leuten gefällt, was ich da tue und zeige. Aber es macht mir unglaublich viel Spaß und deswegen ist das echt immer wieder Wahnsinn, sowas dann, gerade so ein Erlebnis halt mitmachen zu dürfen und dann eingeladen zu werden, ja.
Ich habe ein Spiel angeguckt und wir haben einen Beamer zu Hause, also wir haben kein Fernsehen, wir haben eine große Leinwand. Und ich gucke dann so und dachte, Mensch, das ist mein Interviewpartner für heute. Wir werden dann nochmal ein bisschen tiefer eintauchen, so in die, in dein Leben, in deine Karriere. Aber als kurzen Fahrplan schauen wir einfach mal kurz in deine Kindheit hinein. Dann, wie schon gesagt, gucken wir einfach mal, was so im Alltag abgeht. Und dann wollen wir nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Als lockerer Einstieg habe ich ein paar kleine, schnelle Fragen für dich. Und es wäre cool, wenn du die einfach mit einem Wort oder so kurz wie möglich beantwortest. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Achtung, es geht los. Aufgewachsen in?
Lübeck.
Vorbild oder Vorbilder in deiner Kindheit?
Stefan Kretschmer.
Gute oder schlechte Noten in der Schule?
Mittelmäßig.
Ja, jetzt musst du es zugeben.
Eher schlecht.
Okay. Party oder gemütliche Abende in der Jugendzeit?
Definitiv Party.
Sehr gut. Immer Spaß oder viel Disziplin im Training?
Das geht miteinander einher, bin ich der Meinung. Deswegen beides ist wichtig, um am Ende, wenn das Ziel ist, oben anzukommen, ist beides am Ende des Tages wichtig, ja.
Laufen oder Krafttraining?
Krafttraining.
Deftiges Fastfood oder gesunder Ernährungsplan?
Jetzt gesunder Ernährungsplan, früher deftiges Fastfood, ja.
Pessimist oder Optimist?
Optimist.
Cool. Instagram oder Handball?
Handball, über alles, ja.
Pläne nach der Handballkarriere, also ja oder nein? Du kannst auch kurz ein Stichwort nennen.
Ja, der Social-Media-Bereich wird für mich da immer noch, glaube ich, vorhanden sein.
Ja. Heiraten und Kinder?
Ja.
Okay, also die Runde hast du schon gemeistert, super. Du hast gesagt, deine Vorbilder in der Kindheit oder dein Vorbild war Stefan Kretschmer. War das schon immer so der Plan, dass du Handballprofi wirst? Oder wie ist dieser Lebensweg sozusagen entstanden?
Also jetzt im Nachgang würde ich sagen, also mein Vater war früher mein Trainer, bevor ich dann auf die Sportschule in Magdeburg gegangen bin.
Okay.
Und ich glaube, der Wunsch oder das Ziel von ihm war es schon, mich und meinen Bruder so gut wie möglich auszubilden, zu trainieren.
Hm.
Er war selber früher Bundesligaspieler, deswegen,
okay.
Er hat das alles durchlebt und ich glaube, da hat er so mit seinem Know-how probiert, uns so gut wie möglich zu machen. Wenn ich jetzt aus meiner Perspektive rede, ist es natürlich, es ist nicht das Ziel gewesen, Profi-Handballer zu werden. Es war das Hobby, was man sehr gerne mit seinen Freunden ja, gemacht hat, gespielt hat. Und ja, man hat natürlich gemerkt, dass man gut ist, aber der Weitblick war jetzt nicht so, dass man sagt, ich werde jetzt mit 15, ich werde da oben ankommen. Das war eher, ich bin gut, ich will mit meinem okay. Verein, mit meinen Kumpels guten Handball spielen. Ich will natürlich Erfolg haben. Also spätestens, als ich dann in Magdeburg war auf der Sportschule, da ging es dann jedes Jahr um deutsche Meisterschaften, jedes Jahr um Erfolg für den Verein, weil die Jugendmannschaften sich einfach dadurch auszahlen.
Hm.
Und man da dann auf das Sportgymnasium halt die besten Handballer bekommt. Wenn du jedes Jahr Erfolg hast, kommen die guten Talente dorthin. Und deswegen war da natürlich schon, waren wir schon mehr darauf getrimmt, in der Jugend erfolgreich Handball zu spielen, aber ja, du hast die Superstars angehimmelt. Gerade in Magdeburg hatten wir die Bundesliga-Mannschaft genau vor uns. Aber ich würde halt sagen, du hast als Kind nicht unbedingt diesen Weitblick zu sagen, ich werde jetzt Profi.
Hm. Du hast gesagt, dein Trainer war dein Papa. War das immer einfach oder habt ihr euch auch mal in der Halle einen bösen Blick zugeworfen?
Es war schwer. Also je älter man halt wurde. Es war zum Glück nur, bis ich 15 wurde, sag ich mal, den Anfang meiner Pubertät. So, das andere hatte dann alles nicht mitbekommen. Aber es war schon teilweise schwer, ja.
Mhm.
So, weil man selber denkt natürlich, man weiß alles besser als der Vater.
Ja,
so, ich denke, das kennt jedes Kind. Auch wenn er früher Bundesliga gespielt hat und ich halt 13, 14 war und noch nichts erlebt habe, konnte ich ihm die Sachen besser erklären als er mir, habe ich gedacht. Ja, es war schwer, wenn es der Vater ist und das ist natürlich dann auch nicht zu verhindern, dass es dann an den Abendtisch dann zum Abendessen mitgetragen wird, die Probleme oder den Stress aus dem Training oder bei einem schlechten Spiel oder so. Ist natürlich dann für ihn schwer, für mich schwer, auch dieses, wie sagt man, so auch dieses Mittelmaß zu finden, andere Kinder genauso zu behandeln wie die eigenen Söhne.
Die gute Balance,
ich denke, das
ne?
ist natürlich, die Balance ist natürlich dann immer schwer zu treffen, hat er aber, denke ich, gut gemacht. Und ja, aber auf jeden Fall gab es da den einen oder anderen Clinch zwischen uns, ja.
Und hättest du einen Plan B gehabt, wenn das nichts geworden wäre mit Handballprofi?
Ich habe darüber schon mal gesprochen oder mir darüber auch schon dann Gedanken gemacht, als ich darüber geredet habe. Also ich glaube, ich wär ein komplett anderer Mensch.
Echt?
Als jetzt.
Also denkst du?
Ich denke, ich wäre ein anderer Mensch. Ich hätte mein Studium und meine Ausbildung quasi bei mir in der Heimat dann wahrscheinlich gemacht. Wäre vielleicht, wie viele meiner Freunde von dort, halt nicht großartig weggezogen. Vielleicht bis Hamburg oder Lübeck dann. Wäre ich dann irgendwo dort gewesen, hätte meine Ausbildung oder mein Studium gemacht, hätte mir wahrscheinlich dann dort irgendwo einen Job gesucht und wäre irgendwo dort in Norddeutschland geblieben, weil ich einfach vom Typ auch nicht der sicherste früher war oder nicht der experimentierfreudigste.
Okay.
Das ist natürlich durch den Handball gezwungenermaßen halt so entstanden, weil du musst den Verein wechseln, dann musst du in eine neue Stadt.
Ja.
Und ich glaube, das hätte ich ohne den Sport nicht so gemacht. Deswegen sage ich schon, dass ich wäre dann dort geblieben, in der Nähe meiner Eltern, bei meinen Freunden, in meinem gewohnten Umfeld. Und ja, so führe ich halt ein komplett anderes Leben jetzt, ja.
Aber es ist dazu gekommen und ich denke, es war auch ganz gut so, oder? Also ich wollte als Kind immer Kriminalpolizistin werden. Was war so dein, hattest du einen anderen Wunsch außer Handballprofi?
Als ich jünger war, hatte ich mal Tierarzt. Fand ich immer ganz cool, weil ich Tiere halt so gerne mag.
Ja.
Hatte ich als Kind immer so, ich werde Tierarzt. Dann ganz klassisch so Astronaut, ne, was Kinder halt mal werden wollten. Aber dann irgendwann in dem Alter, wenn du dann irgendwann wirklich so 12, 13, 14 bist, da hatte ich keine Vorstellung, was ich werden wollte. Da war einfach nur, ich will Handball spielen.
Hm.
Ich will den ganzen Tag Handball spielen. Schule hat genervt.
Hm.
Ne? Und das, ich glaube, dieses klassische Jungsdenken, dass du da Fußball, Handball machen willst, den ganzen Tag mit deinen Freunden spielen möchtest.
Hm.
So, das war mein Hauptgedanke, ja.
Würdest du aus heutiger Sicht was anderes machen? Also was anders machen? Oder wahrscheinlich ist die Antwort ganz klar, nee, der Weg war so gut, wie er ist. Aber auch in Bezug auf Kindheit und Jugendzeit, dass man vielleicht so gewisse Sachen zurückstecken musste, um wirklich bis an die Spitze zu kommen.
Ja gut, über die Jahre und über die Leute, die man kennengelernt hat, gibt es natürlich verschiedenste Erfolgsgeschichten oder verschiedenste Geschichten von Mitspielern oder anderen Spielern, wie die bis da gekommen sind. Mhm. So, deswegen ist das schwer zu sagen, ob jetzt der Weg von zu Hause weg in ein Sportinternat der Weg ist, um Profi zu werden, weil es auch genug Jungs gibt, die am Ende einfach ihre Schule zu Hause gemacht haben, dort in dem Heimatverein gespielt haben und dann irgendwann den Step Richtung Zweite oder Erstliga gegangen sind. Mhm. Deswegen ist das jetzt so schwer zu sagen. Mein Bruder und ich sind so die genau verschiedenen Wege mehr oder weniger gegangen. Okay. Ich war auf dem Sportinternat 3 Jahre. Er war ein Jahr dort. Das hat ihm aber dann, war nichts für ihn einfach, ist dann zurückgegangen, hat bei uns zu Hause Abitur zu Ende gemacht, hat dann dort in dem Heimatverein oder dort spielt er jetzt immer noch, also bei Bad Schwartau. Die haben auch glücklicherweise einen Bundesligisten. Ne?
Cool, ja.
Und da spielt er jetzt. Ja, ich bin aufs Internat gegangen, bin dann durch Deutschland gereist. Er hat kurz einen Abstecher nach Stuttgart gemacht, war sonst aber halt die ganze Zeit zu Hause bei uns. Und ja, wir haben es beide am Ende des Tages irgendwo geschafft, in diesen Profibereich reinzukommen mit verschiedenen Wegen. Und ich denke, also ich bin glücklich über meinen Weg, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist der Weg, den du gehen musst, um oben anzukommen. So, am Ende ist es halt viel Disziplin, viel Spaß, ein bisschen so das Quäntchen Glück, was immer da sein muss, der richtige Trainer, der auf dich setzt, so zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber am Ende ist es sehr viel Fleiß, Disziplin, ja, und auch bei Sachen zurückzustecken. Ja.
Du hast gesagt, du hast definitiv auch gern mal Party gemacht. Ist man dann auch mal mit einem Kater zum Training gegangen? Oder hast du da geguckt, dass du da trotzdem ja eine gewisse Balance behält, dass es nicht ganz aus dem Ruder läuft?
Also in der Jugend, sage ich mal, wo wir, da war das schon mal der Fall, dass man halt feiern gegangen ist am nächsten Tag, dann verkatert zur Schule gegangen ist, gerade so in 17, 18, wo man sich selber den Personalausweis von dem Älteren geklaut hat oder geliehen hat oder ja, wo du mit 18 Abitur gemacht wurde, da sind wir dann schon mal feiern gegangen und verkatert zur Schule gegangen, aber in dem Profibereich, im Männerbereich, habe ich das relativ schnell gelernt, dass das nicht möglich ist, dass da weht ein anderer Wind. Da ist man dann vielleicht nicht in der Mannschaft der Superstar, wie in der Jugend vielleicht, wo man mit seinen 3, 4 Kumpels, die richtig gut sind, machen kann, was man wollte. Da wird man nochmal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, wenn du da in den Herrenbereich kommst und da andere Leute stehen und spielen. Ja,
und du hast ja, also ich habe 3 Monate auf Alkohol verzichtet, jetzt Anfang des Jahres. Und du merkst es ja sofort in der Leistungsfähigkeit, in der Regeneration. Und das merkst du ja dann natürlich auch im Training, dass du dann vielleicht nach so einem Abend nicht die volle Leistung abrufen kannst. Aber wann war denn so der Zeitpunkt für dich, wo du realisiert hast, okay, das klappt wirklich mit dem Profisportler?
Ich denke, das war dann so Richtung, schon so nach meinem Abitur, nachdem ich dann 18 geworden bin, aus der A-Jugend raus bin und dann so, dann wo es dann losging, jetzt musst du in den Herrenbereich. Und dann die Angebote dann schon kamen, wo ich erst noch zurück in meine Heimat gegangen bin für eine Saison und bei Bad Schwartau gespielt habe. Und nach dem Jahr dann das erste Mal das Angebot von den Rhein-Neckar Löwen kam, was zu der Zeit damals ein Riesenclub war, was er heute immer noch ist, aber damals natürlich noch um den Titel gespielt hat. Und das war natürlich Wahnsinn, dieses Angebot, diese Anfrage zu bekommen, dass so ein Verein Interesse an mir hat, so mit meinen jungen 19, 20 Jahren. Da habe ich dann schon realisiert, dass ich das jetzt beruflich mache.
Und dass sich die Zeit, die man in der Jugend investiert hat, ja auch auszahlt.
Und die Zeit so rückwirkend natürlich sich voll ausgezahlt hat, der ganze Verzicht und Geburtstage, Partys, Reisen, was man alles so mit seinen Freunden hätte machen können, dass man das immer abgesagt hat, hat sich jetzt so hinten raus dann schon ausgezahlt und hat sich dann wirklich gelohnt, ja.
Und jetzt bist du natürlich Profi-Handballer. Wie ist dein Alltag so? Du studierst, was studierst du?
Sportmanagement.
Das erfordert ja auch ein gewisses Arbeitspensum. Ist es irgendwie geregelt, dadurch, dass du gleichzeitig noch Profi-Handballer bist? Und ist es dann ein Vollzeitstudium oder?
Ich mache ein Fernstudium in Wismar und an der Fernuni Wismar. Und es ist natürlich lockerer. So, dieses Studium ist so ausgelegt auf die Leute, die halt einen Vollzeitjob haben.
Ja.
Also die Kommilitonen, die haben alle einen 40-Stunden-Job, sind viele, die Trainer oder festangestellte Trainer irgendwo sind und sich dann noch weiterbilden wollen. Es ist ruhiger. Du bekommst dein Semesterpaket mit allem und hast dann vier Prüfungen in einem Semester, die du dir einteilen kannst, die du aber auch schieben kannst. Also ich bin jetzt auch nicht volle Pulle im Lehrplan und ich könnte mein Studium auch besser durchziehen bisher, aber...
Wo stehst du gerade?
Oh, ich habe so 60% fertig, ja.
Okay.
Aber ja, bin auch schon im 8. oder 9. Semester.
Bachelor-Semester.
Genau. Also schon drüber über den 6 Semestern, die man da hat.
Ja, aber man muss das Pensum sehen, ne? Es ist ja ein gewisser Spagat, den du da einfach gehst.
Ja, wir haben halt die Freiheiten für das Studium, dass du, also da, du hast einfach die Freiheiten, das auch ein bisschen zu strecken mit Urlaubssemestern oder mit den Erklärungen, dass du halt einen Vollzeitjob hast und dann nicht die Zeit hattest, das jetzt alles so umzusetzen. Aber es gibt natürlich auch wieder andere Beispiele, die das geschafft haben. Also die ganz normal in Regelstudienzeit das Ding durchgezogen haben. Aber ja.
Muss ja nicht, ne?
Wäre also, besser, aber muss ja nicht.
Ich habe selber studiert oder bin gerade noch dabei. Ich gebe hoffentlich jetzt Ende April meine Masterarbeit ab. Und klar, ich habe nicht sportlich gesehen oder arbeitsgesehen vielleicht das gleiche Pensum. Aber es ist trotzdem anstrengend. Ne? Man kommt nach einem harten Tag heim und muss sich dann vielleicht noch mal ransetzen, wo man nicht die größte Lust hat.
Das stimmt, ja.
Aber es ist auf jeden Fall spannend, wie du ja den Spagat meisterst. Und kannst du uns vielleicht mal so einen Wochentag erklären? So wie so ein typischer Handballstudium Freizeit. Was geht da alles ab an so einem Tag?
Ich stehe auf, geh mit Lucy raus.
Ja. Die ist heute übrigens mit anwesend.
Die ist mit anwesend hier. Und ja, mach dann auch mit an mein Frühstück, geh zum Training, komm wieder, mache mein Mittagessen, ruhe mich ein bisschen aus, geh mit Lucy raus, spiel ein bisschen mit ihr, regeneriere, mach ein bisschen Zeug für mich einfach.
Mach ein bisschen Uni.
Nee, das meistens dann tatsächlich am liebsten abends, ja, nach dem zweiten Training, also geh dann nach dem Mittagessen und der Ruhezeit zum zweiten Training. Und dann, wenn ich nach Hause komme, klar, wieder mit Lucy raus nochmal, ne? Und ja, dann entweder noch ein bisschen Uni, probiere ich mir das schon reinzutakten. Es ist nicht der, also ich mache es natürlich nicht jeden Tag und es ist jetzt nicht der allgemeine Standardtag, dass der so abläuft. Aber ja, wenn ich was für die Uni dann noch tue, mache ich das dann in der Regel abends. Da bin ich irgendwie aktiver, besser. So, ich mache abends die Dinge lieber, sei es Training, Krafttraining, Lernen, irgendwas Kreatives mache ich gerne abends. Da bin ich irgendwie wacher und fitter als tagsüber oder vormittags. Und so ungefähr läuft das ab, ja.
Was hast du für ein Trainingspensum in der Woche? Wie oft? In welchen Verhältnissen? Also Fokus, Handball, Krafttraining, wie läuft das ab?
Wir haben in der Regel so 2 Krafteinheiten in der Regel vormittags und dann 5 bis 6 Handballeinheiten.
Okay.
Kommt natürlich immer darauf an, wann wir spielen oder wie der Spielrhythmus ist. Wenn wir eine lange Woche haben und erst Sonntag das Spiel, dann trainieren wir schon 6-mal Handball, 2-mal Kraft. Spielen wir früher, dann wird das natürlich alles ein bisschen angepasst zum Spieltag hin, dass wir da auch fit sind. Also gibt kürzere und längere Wochen. Aber so in der Regel 8 Einheiten die Woche machen wir schon und dann schaue ich, dass ich halt privat für mich noch einmal ins Gym komme.
Ach so, okay, ja.
Ja, ich mache Kraftsport sehr, sehr gerne.
Ja, okay.
Und,
da bist du ja im richtigen Raum hier.
Das stimmt, das stimmt. Und probiere, dass ich das noch irgendwie einbaue für mich privat. Kann man andere Übungen machen, ein bisschen mehr für sich trainieren, was auch Spaß macht. Aber ja, sonst das Training in der Mannschaft ja vorgegeben von unserem Athletiktrainer.
Musst du da deinen Schweinehund noch überwinden oder ist das wirklich schon routiniert, dass du sagst, okay, Training, let's go? Oder merkst du auch, dass dann manchmal wirklich, ich habe keine Lust heute?
Es gibt natürlich Tage, wo du auch keine Lust hast. Also das ist...
Aber das ist dann wieder die Disziplin, ne, wo man sagt...
Ja, also das wäre gelogen, wenn ich das sagen würde, dass es das nicht geben würde. Also es gibt ganz klar Tage, wo du gar keine Lust hast, in die Halle zu gehen, zu trainieren, zu laufen, zu springen, zu werfen. Aber am Ende des Tages ist es mein Job. Das ist so routiniert, wie du gesagt hast. ja, vielleicht auch von unseren Persönlichkeiten als Sportler, dass man halt diszipliniert ist und man, man zieht es halt durch, man macht es einfach und schaltet dann vielleicht auch mal den Kopf aus, wenn der Schweinehund dann anklopft, ne? und man keine Lust hat, man kann sich dann schon irgendwie motivieren mit den anderen, die Teamkollegen helfen einem, ne? Wenn du merkst, die sind voll heiß, dann würde es ja auffallen, wenn du nur Halbgas gibst, dann machst du das schon, aber klar gibt es Tage, die ja keinen Spaß machen. Und ich denke auch, je länger man dabei ist, kommen diese Tage auch. Ich kann mich erinnern am Anfang, wo es halt wirklich viel Hobby war, wo du so 50-50 Job und Hobby, wo du es noch nicht richtig vielleicht realisiert hast, dass das jetzt dein Hauptjob ist. Da hat Handball immer Spaß gemacht, als ich jünger war, wo der Körper keine Zeit zum Regenerieren brauchte.
Ja.
Da konntest du auch dreimal am Tag trainieren, das war kein Problem. Aber mit der Zeit und mit den Jahren, die du halt in der Karriere dann hast, kommen natürlich Tage, wo du auch absolut keine Lust hast auf den Sport.
Ich glaube, es ist für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich die Folge anhören, ist es tatsächlich sehr erleichternd, mal zu hören, dass auch ein Profisportler keine Lust hat und sich striezen muss. Ja, weil unsere Sportler und Sportlerinnen, na, die haben auch oft keine Lust. Aber ich denke, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Mir geht es immer super nach dem Sport. Ich fühle mich danach ja noch energetischer oder ausgelassener vom einfach, Kopf her.
Ne? Man ist auch stolz, dass man es dann durchgezogen hat und dass man dagegen angekämpft hat. Und auch eine Einheit, die für einen selber vielleicht nicht super war oder man nicht 100% zufrieden mit ist oder man vielleicht nur an 80% der Leistung reingekommen ist, ist trotzdem besser, als gar nicht zu gehen und zu Hause auf der Couch zu liegen.
Sehr gut, das war ein super Motivationsspruch.
Ganz genau. Einfach machen.
Einfach machen, das stimmt. Du hast gesagt, bei der Ernährung hast du einen Ernährungsplan. Ist der von dir selber vorgeschrieben oder irgendwie vom Verein?
Ja, so einen genauen Ernährungsplan habe ich nicht.
Aber
so
du hältst dich an gesunde Ernährung.
Also ich habe über die Jahre für mich rausgearbeitet oder für mich einfach Routinen entwickelt. Ich weiß, was mir gut tut, was natürlich mir an den gesunden Sachen besser schmeckt als anderes. Und ja, am Ende des Tages ist das ausschlaggebend, was in der Küche passiert, ne, für
das
deine Sixpack Leistung.
Das Sixpack wird in der Küche gekocht.
Ganz genau, so sieht's aus. Ernährung ist der Großteil deiner sportlichen Leistung. Da kannst du 100-mal ins Gym rennen, wenn das Essen nicht passt.
Ja.
Siehst du ja gar keine oder kaum Erfolge, wenn du dann trotzdem abends zu McDonald's rennst oder so.
Ja.
Und ja, da hat man über die Jahre, habe ich über die Jahre für mich auf jeden Fall ja rausgefunden, was mir gut tut, was mir gut schmeckt, was die gesunden Sachen sind, die ich brauche. Aber natürlich hat man auch schon mal einen Ernährungsplan gehabt oder mit Leuten gesprochen, die einem da unter die Arme greifen, was für meinen Kalorienbedarf und meinen Kalorien, die ich verbrenne, was ich am Tag brauche. Und die probiere ich schon dann so zu decken, ja.
Aber du musstest erst den Weg gehen, sozusagen herauszufinden, was dir gut tut. Also hast du dich früher anders ernährt? Deftiges Fastfood?
Also früher habe ich mich definitiv anders ernährt. Ja, ich denke, dass das, ohne jetzt als Ausrede aber zu erklären, ist, ich bin halt mit 15 ausgezogen.
Okay.
Habe bis dahin nur von meiner Mutter Essen gemacht bekommen.
Ja.
Bin dann mit 15 auf die Sportschule gegangen und habe dort alleine in der Wohnung gewohnt und war für mich alleine verantwortlich. Musste selber einkaufen gehen und selber kochen. Und da bist du halt mit 15, 16, 17 natürlich mehr an den Tiefkühlprodukten interessiert, weil es besser schmeckt und einfacher geht und man selber halt auch schneller. Keine Ahnung hat. Es geht schneller und du weißt auch selber nicht, wie deine Mutter das gekocht hat. So, und du hast darauf auch keine Lust in der Regel dann als Kind. Ne? Da willst du einfach Pizza, Schnitzel einfach nur in den Ofen oder in die Mikrowelle rein und dann soll das schnell funktionieren.
Ja.
Nudeln mit Tomatensauce oder irgendwas war dann...
Geht immer.
Ja, aber das war halt nicht das, was vielleicht für den Sport dann das Beste ist. Deswegen da war es ein langer Lernprozess und Überwindung, aber irgendwann mit dem Alter kommt man dahin.
Ja. Und auch da passt es wieder super zu uns, weil viele denken hier bei uns, wenn sie in den Trainingsraum kommen und gewisse Ziele haben, dass das von heute auf morgen geht und dass man die Ernährung von heute auf morgen umstellen kann. Das kann man machen, ne, wenn man die Disziplin hätte. Aber jeder muss sozusagen seinen individuellen Ernährungsweg gehen, um wie du auch herauszufinden, was tut mir gut und was braucht mein Körper. Ne? Und bestes Beispiel bist du. Du hast es auch herausgefunden. Und ja, nochmal, das ist nochmal so eine kleine Motivation an unsere Sportler und Sportlerinnen. Es dauert seine Zeit. Und aber da bist du ein bestes Beispiel dafür.
Das wollte ich gerade sagen. Ich denke, es ist ganz wichtig zu sagen, dass es nicht wichtig ist, wie schnell man das umsetzen kann, sondern dass man halt anfängt, die ersten Schritte zu gehen. Ist natürlich super, wenn man halt von heute auf morgen sagen kann, ich mache das jetzt so und dann macht man das auch. Mhm. Aber das ist halt nicht der Normalfall. So in der Regel, kleine Schritte helfen auch schon, um ranzukommen an das Ziel, Routinen zu schaffen. Man muss nicht von heute auf morgen die komplette Diät oder die kompletten Ernährungsplan umstellen, wenn man das ewig falsch gemacht oder ewig anders gemacht hat. Falsch ist auch nicht der richtige Begriff dafür. Aber kleine Schritte helfen einem, um am Ende Routinen zu schaffen, immer weiter zu gehen, die Schritte größer werden zu lassen. Und dann kommst du auch an das Ziel. Für den einen dauert das 3 Wochen, für den anderen dauert das 3 Monate.
Ja.
Aber Hauptsache, man fängt an und schafft sich diese Routinen.
Und es ist nie, sage ich mal, ja, eine lineare Gerade. Also es geht nie immer komplett nur ja, steil nach oben, sondern du hast wahrscheinlich immer mal auch in der Ernährung, auch im Training immer mal wieder einen Rückschlag, dann geht es wieder nach oben, dann wieder ein Rückschlag. Aber solange es sich von weiter weg gesehen immer nach oben bewegt, ist alles gut.
Und es ist nicht schlimm, mal eine Pizza zu essen.
Genau.
Es ist nicht schlimm, mal bei McDonald's anzuhalten oder Fast Food zu essen generell. Das tun wir als Profisportler auch.
Also gehört das so zur Genusszeit, sage ich mal, dass du dir dann auch mal sowas gönnst?
Also ich denke, die einen mehr, die anderen weniger. Gibt Leute, denen schmeckt das gar nicht so. McDonald's oder irgendwas schmeckt denen gar nicht, sage ich so auf McDonald's, ne? So, das ist so mein Beispiel für Fast Food. Aber den einen schmeckt halt Pizza und Burger dann zum Beispiel gar nicht. Aber Eis oder Süßigkeiten oder irgendwas oder Chips. Und es ist gar nicht schlimm, wenn man das halt auch isst. Aber ja. Es sollte in Maßen sein, genau. Würde ich sagen. Es sollte ausgewogen sein. Und ich denke, so ein Cheat Day in der Woche ist dann auch nicht schlimm, wenn man sich da mal was gönnt, wenn die anderen Tage passen, ja.
Sehr gut. Also Training hast du eine Routine, Ernährung hast du eine Routine. Wie sieht es vor dem Spiel aus? Also ich bin vor dem Spiel, ich spiele jetzt, glaube ich, 14 Jahre oder so und ich bin immer noch aufgeregt, ganz schlimm. Aber das macht es bei mir auch irgendwie aus. Bist du aufgeregt vor dem Spiel?
Nee, tatsächlich gar nicht.
Wirklich?
Ich bin gar nicht aufgeregt. Das ist
wie
wirklich.
Bringst du dich runter? Oder na gut, wenn du nicht aufgeregt bist, musst du dich nur runterbringen.
Also. Ich weiß es nicht, ja. Es war früher, also es war auch ein Entwicklungsprozess oder Lernprozess, bis das dann so war. Ich war früher auch aufgeregt. Da hatte ich dann auch so, ja, ich war schon doll aufgeregt früher, so mit, dass mir ein bisschen übel war oder dass man das Gefühl hatte, sich übergeben zu müssen, weil man so nervös ist, so vorm Spiel. Ne? Das hatte ich früher auch schon mal bei den ganz wichtigen Spielen oder bei den Derbys oder sowas.
Ist das auch mit Zuschaueranzahl dann gewachsen?
Nee,
wenn
das tatsächlich
man merkt,
nicht.
Dass man,
das okay. Finde ich einfach nur cool. Das macht mir einfach nur super viel Spaß.
Das pusht dich dann wahrscheinlich
mehr Leute
eher,
da sind,
oder?
Umso besser. Also da, also das mit dem Zuschauerthema ist überhaupt nicht nervös, also macht mich nicht nervös. Das blendest du auch, also ich blende das während des Spiels auch aus. Also ich höre nicht viel von den Rängen. Oder ich, wenn Leute sagen, oh, waren wir nicht laut, so manchmal dann, ich höre das Trommeln nicht. So
du bist
im
voll
Spiel,
im
da bist du so im Fokus, ich zumindest, dass man ja nach dem Tor manchmal gar nicht so hört, wie laut die Halle dann wirklich ist, wenn man das im Video sieht oder bei anderen Jungs, wenn die das Tor werfen.
Krass, okay.
Aber um auf die Frage zurückzukommen, so Nervosität gar nicht eigentlich jetzt über die Jahre. Ich denke, man, oder ich kann ja für mich dann nur sprechen in dem Sinne, ja, habe so eine Routine entwickelt, weiß, was ich kann und ja, wie gut ich dann am Ende des Tages dann bin in der Liga. Und auch die Vorbereitung macht natürlich viel aus, wenn du den Gegner genau studiert hast und weißt, was der macht, was auf dich zukommt, was du in der Abwehr und im Angriff tun musst gegen deinen direkten Gegenspieler. Das hilft ungemein. Aber diese Videovorbereitung ist natürlich im Profisport gang und gäbe und sehr ausführlich mit 2, 3 Videositzungen in der Mannschaft vorher plus das, was man zu Hause macht. Man hat so viel vom Gegner gesehen, dass man gefühlt bei denen spielt. So, also wir sehen so viel von dem Gegner jede Woche, dass wir den in- und auswendig kennen und dann überrascht es einen auch nicht mehr, was die machen. Und vielleicht deswegen ist da diese Nervosität auch nicht mehr da, weil du genau weißt, ich bin bestens vorbereitet. Ich denke, das kann man auf alles Mögliche projizieren. Je besser du vorbereitet bist auf irgendeine Sache, umso weniger wirft es dich einfach aus der Bahn. Ja.
Das heißt, wir müssen mal Videoanalysen einführen bei uns. Auf jeden Fall spannend, cool. Aber hast du für dich dann außerhalb von der Videoanalyse noch Routinen, die du vor dem Spiel machst?
Früher hatte ich so 1, 2 Rituale.
Zum Beispiel?
dass ich mir immer erst meine rechte Hand tape, bevor ich die linke Hand tape zum Beispiel oder sowas. Dass ja. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich bin da so weggekommen davon. Aber ja, so eine Sachen, erst den linken Schuh, dann den rechten Schuh. Armkreisen musste immer eine gewisse Anzahl sein.
Echt?
Zum Beispiel. Und, wenn mich da jemand aus dem Konzept gebracht hat oder ich mich verzählt habe innerlich, dann wurde ich irre, ja. Aber wie so Zwangsneurosen so ein bisschen teilweise. Ja. Aber da bin ich so komplett von weggekommen. Ich habe keine gleichen Tage mehr vorm Spiel. So, ich probiere gut zu essen am Abend davor, dass ich schon sehr viel Kohlenhydrate am Abend davor gegessen habe, dass mein Körper richtig vollgeladen ist.
Energie.
Und dann, genau. Und dann am nächsten Tag einfach gut frühstücken, gut Mittagessen und dann geht es ja schon in die Halle. Ja, noch in Ruhe Kaffee trinken, ein bisschen so die Ruhe vor dem Spiel, bevor es losgeht, habe ich schon geil, dass ich einfach nur da sitze und mit mir selber bin.
Ja.
Und jetzt nicht groß noch Heckmeck irgendwie, ich muss nicht nochmal in die Stadt gehen, ich will auch nicht, dass Leute mich dann da nochmal belagern, sodass ist dann schon vielleicht eine Routine, dass ich dann noch eine Stunde vorm Spiel allein für mich bin. Aber sonst, dann geht's in die Halle und ab da ist dann es mir eigentlich egal, was passiert. Ja. Dann quatscht man davor mal mit Fans, mal nicht. Dann passiert mal dies, passiert mal das. Mal trinkt man einen Kaffee, mal nicht. Also ich habe da jetzt nicht, sobald ich die Halle betrete, bin ich dann so bereit fürs Spiel, dass, ja, dass es sofort losgehen kann.
Und hast du dabei noch Emotionen, wenn es um Sieg oder Niederlage geht? Du machst das ja. Also du bist täglich in der Handballhalle, du hast wöchentlich ein Spiel, vielleicht auch zweimal in der Woche, nicht? Hast du zweimal in der Woche
manchmal,
Spiel?
Ja. Manchmal.
Na, und da könnte man jetzt von außen denken, es ist so ein bisschen täglich Brot. Aber hast du die Emotionen dann auf dem Feld?
Definitiv. Also dass dieses Gefühl zu gewinnen vor den Zuschauern, gerade bei den Heimspielen, ist ein unglaubliches Gefühl. Ja. Also wenn da über 2000 Leute dich da anjubeln und sich mit dir freuen, da kannst du nicht unemotional sein und den Sieg oder Niederlage so nehmen. Das ist halt einfach so, ja, die waren halt besser. So ist es auch nicht. Dafür ist es halt auch unser Job, dass wir den ja gut bestreiten. Und es wird halt auch gefordert vom Verein, von dem ganzen Trainerteam, von den Vorständen, oder also von dem gesamten Verein wird es gefordert, dass du halt immer das Beste rausholst und auch immer gewinnen willst. Am Ende ist das auch ja die Grundlage für Vertragsverlängerungen oder neue Verträge, die du dann schließt. Wenn es dir egal wäre, würde das auffallen, denke ich. Mhm. Und man würde auch nicht alles geben. Deswegen,
ja, du wärst so nicht mehr mit vollem Fokus dabei.
Niederlagen machen einen teilweise kaputt oder ja, sind wirklich ärgerlich, dass man da auch ein bisschen mit zu kämpfen hat. Aber genauso schön sind halt auch die Siege dann.
Mhm.
Gerade zu Hause, auswärts bei einer langen Rückfahrt mit dem Team, macht es natürlich im Bus dann noch mehr Spaß, wenn du da die 2 Punkte mitgenommen hast. So, also es ist immer noch alles genauso wie immer, ja.
Ja, cool. Wenn du, na, also ich kenne das ja von mir, wenn ich irgendeine Scheiße auf dem Spielfeld gebaut habe, ich ärgere mich da. Ärgerst du dich auch?
Natürlich, also ärgern tun wir uns alle, wenn du einen Fehler machst, aber wir probieren natürlich nicht zu zeigen, beziehungsweise dem Gegner das Gefühl zu geben, dass er damit jetzt was in uns ausgelöst hat. So, ich glaube, für mich ist das Beste, was passieren kann, wenn der Gegner sich aufregt über Dinge, die bei mir geklappt haben, weil ich dann weiß, okay, jetzt denken die nach, jetzt arbeitet der Kopf, jetzt wollen die probieren, das auf jeden Fall nicht nochmal zuzulassen. Und dann ist aber eine andere Möglichkeit, ergibt sich dann, ne, wenn du dich da so sehr rein fokussierst und am Ende dich noch mit deinen Mitspielern anmeckerst, so hättest du nicht, hätte ich nicht und bla bla. So, nicht machen, einfach nicht machen. Jeder sieht, du weißt es, dass der Wurf daneben war, dein Trainer, deine Mannschaft sieht, dass es nicht geklappt hat, kannst du nicht mehr zurückholen, die Aktion. Weißt
Scheiße
du? Also hat ja jeder gesehen, hat ja jeder gesehen, dass es gerade nicht geklappt hat.
Ich versuche das auch nicht zu zeigen, aber natürlich innerlich bin ich dann so, oh Mist, hast du das auch innerlich, dass
natürlich,
wenn du dann in deinen eigenen vier Wänden bist, dass du dann...
So, natürlich, das habe ich auch im Spiel, wenn ich dann vorne einen Ball verwerfe und hinten in die Abwehr renne, denke ich mir schon innerlich so, oh Kretschmer, was war das, ne? So, aber ich meine, es geht sofort weiter und wie gesagt, du kannst die Situation nicht mehr zurückholen, du kannst einfach nur das als Motivation nehmen, die nächste Aktion besser zu machen, beziehungsweise einfach zu wissen, du hast jetzt einen Fehler gemacht, die nächste Aktion muss halt dann noch besser vorbereitet sein oder muss auf jeden Fall mit noch mehr Überzeugung gemacht werden, dass du es halt richtig machst, dass der Pass ankommt, dass du den Ball reinwirfst und wie gesagt, ich bin ein großer Freund davon, zu sagen, du kannst die Situation halt nicht rückgängig machen. So, vergiss es, hake es ab, kannst du dann in der Nachbereitung oder wenn das Spiel dann vorbei ist, kannst du gern nochmal drüber nachdenken oder mit Leuten drüber reden, das aufarbeiten. Aber im Spiel kannst du die Situation nicht zurückholen. Und ich denke, es ist ja wie über, mit allem.
Ja,
du kannst es ja aufs ganze Leben.
Ja, genau, das habe ich auch gedacht.
Du kannst es nicht, du kannst es dann nicht zurückholen in der Situation. Du kannst einfach nur probieren, das nächste Mal besser zu machen. Und egal, ob das Sport oder dein Privatleben ist, einfach besser machen.
Was hat so in dem Sinne, was hat dir der Handball da gelehrt? So an vielleicht, weil du auch ganz am Anfang sagtest, du bist Optimist oder zum Optimist geworden. Was hat dir da der Handball gegeben oder was hast du dabei gelernt für dein Leben?
Also mit der Zeit, zum einen durch Handball, ich denke Social Media hat mir da auch geholfen, selbstbewusster zu werden einfach. So, ich war früher schon, mein Glas war öfter halb leer als halb voll, sage ich mal. Oder ich habe immer oft auch diesen Gedanken gehabt, was passiert, wenn das nicht klappt. So, und oh, vielleicht hat das heute nicht geklappt, dann habe ich mich natürlich umso mehr gefreut, wenn es geklappt hat, so diese psychologische Logik, sage ich mal, aber durch den Sport, durch das Trainerteam oder durch einfach den Zusammenhalt, den du da als Mannschaft hast, wird man einfach selbstbewusster und musst du auch, glaube ich, werden mit der Zeit, einfach um oben anzukommen, um ja jemand zu werden in der Liga. Musst du optimistisch sein und dich nicht kleiner machen, als du bist, weil am Ende haben es alle dort geschafft irgendwie und das sind alles gute Jungs und gute Handballer und die haben ja alle irgendwo die Rechtfertigung, dort zu spielen und besser zu sein als vielleicht ein anderer und ich glaube, da kann man dann schon auch optimistisch sein und auch selbstbewusst an die Sache rangehen, ja. Und so kann man es auch ins Privatleben auch wieder übertragen, ja. Aber der Sport hat mir definitiv viel gegeben, ja.
Das passt ganz gut. Unsere letzte Podcast-Folge war über Optimismus. Also, wie man im Alltag wirklich optimistisch durchs Leben geht und was so da die Kniffe sind. Also,
das ist ein spannendes Thema, kann man viel.
Kannst du ja mal anhören.
Werde ich machen.
Ja, nee, es ist super wichtig, ne? Also, ich bin jemand, ich versuche jeden Tag voranzugehen. Das ist manchmal schwerer, manchmal ist es leichter, aber cool, dass du auch zum Optimisten geworden bist. Aber du hast Instagram und Social Media angesprochen. Wie kam es dazu, dass das so ins Rollen kommt oder dass du gesagt hast, ja, ich probiere mal, was da geht in der Branche?
Es ging los, dass ich war immer schon ein großer Fan von Schuhen, von Sneakern.
Sammelst du Schuhe?
Ich habe mal Schuhe intensiver gesammelt, als ich jetzt tue. Aber früher habe ich mir schon oft Schuhe gekauft und immer probiert, die neuesten und besten und schönsten Schuhe
dann
zu bekommen. Und
ins Regal gestellt und niemals angehabt.
Ich trage sie tatsächlich alle. Okay. Ich trage sie tatsächlich alle, aber ich habe schon einen Haufen Schuhe. Ich habe schon eine riesen Sneakerwand zu Hause und habe, weiß nicht, 30, 40 Paar Schuhe, würde ich jetzt so sagen. Aber damit ging es los. Und irgendwann kam der Punkt, dass ich habe halt immer Jogginghose angehabt, immer so Sportpulli.
Sportler-Look.
Und einfach wie ein Sportler, ja. Und habe halt irgendwann gedacht, ich kann halt aber trotzdem nicht immer in Jogginghose in die Stadt gehen, essen gehen, immer nur in Jogginghose rumrennen. So, man wird ja auch älter und ja, man kann nicht immer so ist schön, ich mag es immer noch, ich trage es immer noch gerne, aber es gibt halt auch Anlässe, wo es dann vielleicht nicht unbedingt immer passt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, dass ich kaufe mir einfach mal Klamotten passend zu meinen Schuhen. Und damit ging es dann los, dass ich einfach gesagt habe, die 5-Paar-Schuhe finde ich am besten, die trage ich am öftesten. Jetzt gucke ich mal, dass ich da irgendwie eine Hose und ein paar Oberteile zukriege, dass es ein bisschen matcht, ne? Und damit ging es dann los. Ja, ein großer Freund von so Fotografie und Videografie war ich immer schon, hat mich immer schon beeindruckt, wenn ich das so bei anderen gesehen habe, was möglich ist, aus Bildern zu machen oder Bilder darzustellen und ja, wie cool das aussehen kann so. Wenn man bei Pinterest rumschaut, das ist ja unglaublich, was da Leute so kreieren. Und das hat mich immer sehr begeistert. Und das wollte ich einfach auch irgendwie können. Dann habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt. Und dann ging ja halt generell diese Instagram-Zeit los mit ja, Modebildern, Lifestyle-Bildern, sich selbst fotografieren. So, das macht ja mittlerweile Gott und die Welt, sage ich mal. Und da habe ich dann auch mit angefangen, ja. Und so hat sich das immer mehr entwickelt. Immer mehr Klamotten dann passend zu den Schuhen halt, das war so der ausschlaggebende Punkt, aber dann, ja, irgendwann hat man so seine Stilrichtung gefunden, was man selber halt, oder was ich dann in dem Fall gern getragen habe und habe das einfach gemacht, habe mich dann mit Freunden mit dem Stativ fotografieren lassen, alleine oder mit meinen Kumpels und habe das einfach hochgeladen und das, ja, vielleicht
und das
hatte
kam,
ich Glück, es kam gut an, vielleicht ein bisschen Glück zur richtigen Zeit. Ja, ich war einer der so in der Anfangszeit dabei, ne, so bin ja schon ein bisschen dabei, sage ich mal, und da war es ja noch nicht so intensiv vor 5, 6 Jahren wie jetzt. Und da war ich vielleicht einer der Ersten, der damit an, was heißt einer der Ersten, aber ich war in den Anfängen von Instagram dabei. Und davon habe ich vielleicht auch profitiert, bisschen Glück. Und den Leuten hat es anscheinend dann doch so mehr oder weniger gefallen, was ich da mache, ja.
Und du hast dann im Laufe gemerkt, es kommt gut an und man könnte vielleicht den Handball so ein bisschen mit einspielen. War das geplant, dass das auch ja, eine Rolle auf deinem Kanal spielt? Oder war das eher Zufall?
Nee, geplant war das eigentlich nicht und auch, Zufall könnte man schon so sagen, dass es so ein Zufall war. Ja, ich habe das Instagram-Thema immer nebenbei, neben dem Sport so laufen lassen, habe das immer mal gemacht. Das war halt mein Hobby, ne? Es war cool, wenn man mal eine Kooperation hatte oder Sachen geschickt wurden. Das war dann cool, schöne Bestätigung und so. Und irgendwann dann bei, ja, als Corona losging, habe ich dann halt gedacht, ich habe viel Zeit. Unsere Saison wurde abgebrochen. Wir waren halt in, die Saison war abgebrochen. Wir hatten, weiß nicht, 6 Monate Urlaub einfach.
Ihr hattet auch kein Training?
Nee, genau. Okay. Wir hatten einfach einen sehr langen Urlaub. Mhm. Und da habe ich gedacht, ich habe viel Zeit. Ich mache das sowieso. Jetzt habe ich kein Training. Und jetzt wäre, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, weil eh alle Leute an ihrem Handy sind und zu Hause sind, das mal vielleicht ein bisschen professioneller zu machen und ein bisschen Fokus drauf zu legen. Und ich poste einfach mal jeden Tag, habe ich dann gedacht. Ja, und das mache ich jetzt seit 2,5, 3 Jahren, ja. Und habe einfach gedacht, ich fange jetzt mal an und guck mal. So, ich habe bis jetzt, es war cool, es war, weiß nicht, ich hatte 100.000 Follower bis dahin, es war schon eine schöne Größe und habe gedacht, jetzt nutze ich die Zeit einfach und investiere mal meine komplette Zeit einfach da rein, dass ich jeden Tag was habe, dass ich mal wirklich dort mal richtig aktiv bin und gucke, wie weit ich es treiben kann. So, wie weit kann man damit kommen? Und wenn man mehr Fokus darauf legt, und da mehr Leidenschaft reinsteckt und mehr Arbeit reinsteckt, was damit passieren kann und wie man sich selbst dann entwickelt. Und das habe ich jetzt seit, ja, 2,5, 3 Jahren so gemacht. Und so bin ich jetzt, ja.
Ist es dir bewusst, dass du damit so viele Menschen erreichst? Also vor allen Dingen bestimmt auch Jugendliche, die weniger Sport interessiert sind und dann vielleicht aber denken, ja, cool.
Ach, nur auf deine Frage zurückzukommen mit dem Handball, das ist dann irgendwann aus Zufall mit reingerutscht. Mir hat ein Kumpel mal irgendwann gesagt, warum ich nicht mal irgendwie was vom Handball postet. Ich habe da ein paar Videos von meinem Kumpel da, Nico, der immer bei uns filmt. Bei uns diese Warm-up-Videos und all sowas, das filmt der immer für mich. Und da hat mir mal ein anderer Kumpel halt gesagt, so, warum lädst du das nicht mal hoch? Das sind doch coole Szenen. So, mach das doch einfach mal. TikTok ist doch genau so. Die Leute wollen vielleicht auch mal was anderes sehen. Und dann habe ich es mal gemacht und dann lief das erstaunlich gut, relativ schnell. Und seitdem mache ich das jetzt auch schon, ja, über ein Jahr, diese Handballvideos so gemixt mit dem Modezeug, was ich da mache. Ich glaube, es ist ein cooler Mix am Ende des Tages so. Man holt viele Leute ab. Gerade, ja, Sportinteressierte ist es vielleicht, es ist eine Nische, die nicht bedient wird, sage ich mal. Es gibt wenig Handball-Content auf Instagram oder TikTok. Und wenn es Handball-Content gibt, sind das halt Spielszenen, die man halt aus den Streams rausschneidet. Aber so dieses wirkliche so behind the scenes hast du nicht wirklich.
Ja.
Und ich habe Glück, in Dresden zu spielen, in dieser riesen Halle bei uns, die auch optisch natürlich sehr, sehr schön aussieht. Eine riesen Halle ist, wenn die voll ist, sieht das wahnsinnig gut aus, noch optisch. Und das ist halt nicht in der Schulhalle, in der Schulsporthalle zum Beispiel, wo vielleicht 50 Leute reinpassen. Das ist doch ein...
Hätte auch seinen Charme,
aber es ist ein anderer Look. Du weißt, was ich meine. Ja, ne? So, ja. Und ich glaube, damit habe ich einfach nochmal mehr Leute abgeholt, die auch... Ja, ich glaube, damit kann man mehr Leute catchen und erreichen, weil es etwas ist, was nicht so oft ausgestrahlt wird. Darauf bleiben Leute dann hängen, gucken sich es vielleicht an, so sehen diese Sportart und ja, und am Ende des Tages vielleicht zieht man den einen oder anderen dahin, Zuschauer zu werden oder mit Handball anzufangen, ja.
Ich weiß nicht, ich habe nicht geguckt, wie bei euch so der Nachwuchs ist. Bei uns hier gibt es, glaube ich, so zwei große Vereine, die da wirklich viele Kinder und auch Jugendliche begeistern können für den Sport. Wie ist es bei euch in Dresden?
Wir haben Nachwuchsmannschaft in jeder Jugend.
Ja.
Aber das sollte auch so bei einem Bundesligisten sein mit Leistungszentrum bei uns in Dresden. Haben wir schon Fokus drauf, haben wir festangestellte Trainer für, investieren wir schon viel Zeit, dass wir da viele Jungs daran bekommen. Ist natürlich und schwer.
Du leistest da definitiv einen Beitrag mit, wenn du coole Handballvideos postest, weil die Jugend heutzutage, die schießen sich voll auf Social Media ein und sehen definitiv, in dir bestimmt auch ein gewisses Vorbild.
Viele sind vom Handy, sei es TikTok, Instagram, YouTube, und da ist natürlich schön, wenn die Kids das sehen und wenn einer dann sich entscheidet, nicht Fußball zu spielen, sondern Handball zum Beispiel bei uns oder in der Stadt deiner Wahl, ist es schon sehr schön. Dann habe ich so meine Arbeit gemacht, ja.
Ja. Wirst du von deinen Sportlerkollegen so ein bisschen belächelt, dass du auf Instagram nicht nur Handball zeigst, sondern auch Mode oder generell ja mit deiner Community in den Austausch kommst? Oder akzeptieren die das einfach so?
Also mittlerweile wissen die das alle. Natürlich gibt es mal hier und da einen Joke, wenn es passt, ne? So, man bietet natürlich immer mal Angriffsfläche irgendwo, aber ja, bei denen ist das, die wissen, was ich mache, die wissen, was dahinter steckt und was da auch für Zeit ich da rein investiere. Ja, ein bisschen Hops nehmen tun die mich manchmal, aber so liebevoll, würde ich sagen.
Ja.
Jetzt nichts Böswilliges dabei. In den Anfängen war es anders. Da war natürlich, wurdest du belächelt, da, ich glaube, das ist so diese allgemeine Story, was jeder hat, der irgendwas anfängt, was nicht normal ist, so. Ja, dass einem das ausgeredet wird, dass das belächelt wird, dass du verarscht wirst, dass, ja, es wird doch eh nicht. Und was machst du da? Ich glaube, das ist wie mit allem, was halt, wie gesagt, was nicht normal ist, dass es am Anfang belächelt wird. Und wo du halt, würde ich sagen, halt stark bleiben musst, wenn es dein Ziel ist und wenn du das gerne machst. Es muss nicht mal ein Ziel dahinter stecken, dass du sagst, ich will jetzt das und das dadurch werden, sondern wenn es, wie bei mir, es war mein Hobby, Mode war mein Hobby, ich habe das gerne mich mit Fotografie und so beschäftigt und bin sehr froh, dass ich mir nicht habe ausreden lassen, ja.
Ja, und hat sich da so im Kopf bei dir irgendwas verändert, je mehr Follower das sind, dass der Druck steigt, der Leistungsdruck, da irgendwie abzuliefern online?
Natürlich ist irgendwo Druck da, würde ich sagen. So, das wäre gelogen, wenn ich was anderes sagen würde. Aber ich probiere mich nicht zu vergleichen mit anderen. Ich probiere Spaß daran zu haben. Ich probiere es trotzdem so gelassen zu nehmen. Auf der anderen Seite, ich bin natürlich nicht darauf angewiesen. Ich habe einen Hauptjob. Ich habe mit Handball meine Einkommensquelle. Es ist jetzt nicht so, dass ich auf Instagram Geld verdienen muss, damit ich meine Miete zahlen kann. Das erleichtert das natürlich ungemein. Ich kann mir vorstellen, dass es für die Jungs und Mädels, für die es der Hauptjob ist, natürlich Druck ist. Du musst dann performen, du musst abliefern, du hast viel Konkurrenz dort. Wenn man das so sehen möchte, wenn du darüber deine Brötchen verdienst, musst du natürlich performen und abliefern. Aber natürlich hat man Druck irgendwo, den man sich selbst macht, weil man natürlich auch selbst so die beste Leistung abliefern möchte. Am Ende des Tages so möchte man natürlich das Beste zeigen und ja, das coolste Video, das coolste Bild machen. Das soll den Leuten gefallen. Die folgen ja einem nicht ohne Grund und man möchte natürlich, die geben so viel, dann möchte man natürlich auch zurückgeben, ne?
Ja.
Und ja, nicht, was halt vielleicht nicht enttäuschen, weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber am Ende ist es ja trotzdem irgendwo ein Unterhaltungsmedium, einfach Entertainment und man will natürlich, der eine findet die Modevideos toll, der andere findet die Handballvideos toll, der andere findet einfach meinen Hund toll oder schaut gerne in den...
Der ist wirklich toll. Sie ist wirklich toll. Und sie sitzt ganz brav und ruhig in ihrem Körbchen.
Einfach den Alltag kann das irgendwie verbinden, fühlt sich verbunden zu mir durch die Tattoos oder was weiß ich, was man da alles finden kann. Natürlich möchte man den Leuten gerecht werden, einfach. Und ein bisschen Druck ist da. Ich probiere es nicht an mich rankommen zu lassen, was wahrscheinlich irgendwann trotzdem passieren wird. Irgendwann ist Handball vorbei. Ich werde in diesem Social Media Bereich bestimmt weiter vertreten bleiben, weil es mir einfach extrem viel Spaß macht. Mal sehen, auf welche Art und Weise. Aber ja, ich denke, man fährt gut, wenn man auf sich selber schaut, sich probiert, diesen Druck so klein wie möglich zu halten, nicht alles tausendmal durchkaut und hinterfragt und irgendwie sich selbst hinterfragt. Ja, und damit
das ist wieder das einfach mal machen, was du vorhin schon gesagt hast, einfach mal machen. Du wirst wahrscheinlich deine Follower auch nächstes Jahr mitnehmen in deinen Alltag. Nächstes Jahr wirst du aber nach 9 Jahren Dresden woanders spielen.
Genau.
Wie kam es denn dazu, Nils, dass du gesagt hast, nach 9 Jahren, ich muss jetzt noch mal?
Ja, also,
oder ich will woanders spielen.
Na, es war nicht, also, ja, ist jetzt schwer zu sagen. Es war jetzt nicht, ich will woanders spielen oder ich muss nochmal was Neues sehen. Ich habe immer gesagt, dass ich meine Karriere in Dresden beenden möchte am liebsten. Ich würde am liebsten in Dresden wohnen bleiben. Dresden ist meine Heimat und ja, es war eine sehr schwere Entscheidung und da habe ich auch sehr mit mir kämpfen müssen. Aber wir haben viel geredet, der Verein und ich. Hm. Und es waren einfach die sportlichen Differenzen, sage ich mal, die ich für mich gesehen habe und die der Verein für mich gesehen hat, was meine ja, sportliche Rolle nächstes Jahr angeht in dem Verein. Da sind wir einfach nicht ja, auf denselben Zweig gekommen, so was das angeht. Es ging nicht um ja, Vertragslaufzeit, es ging nicht um Geld, es ging nicht um wir streiten uns, es ist auch kein böses Blut. Wir sind komplett super cool auseinandergegangen und haben sehr viele Gespräche geführt. Aber es war natürlich nach 9 Jahren natürlich super emotional und intensiv von beiden Seiten diese Entscheidung zu treffen, den Verein zu verlassen, beziehungsweise dass der Verein mich gehen lässt. Ich hatte ein Vertragsangebot von Dresden vorliegen.
Okay.
Also es war jetzt nicht so, dass die mir keins gegeben haben. Ich hatte eins vorliegen, aber wir haben natürlich über die Rolle geredet, die ich nächstes Jahr dann bekleiden soll. Und ja, das war einfach nicht das, wo ich mich gesehen habe. Und das war einfach der ausschlaggebende Punkt. Am Ende des Tages habe ich halt gedacht, ich bin jetzt 31. Jetzt ist der Moment, wo ich dann nochmal eine Veränderung machen kann und wo es sich dann vielleicht nochmal lohnt, für 3-4 Jahre nochmal durch Deutschland zu reisen. Weil hätte ich diese 2 Jahre in Dresden gemacht, wäre ich dann 33 gewesen. Und da wäre, ja, da weiß ich nicht, was dann in meiner Lebenssituation gewesen wäre, wie es privat bei mir ausgesehen hätte. Und müsste man nochmal für 2 Jahre irgendwo in Deutschland umziehen und nochmal hier die Zelte abreißen in Dresden, wo wahrscheinlich die Antwort Nein gewesen wäre. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte aber nicht so früh mit Handball aufhören. Es macht mir extrem viel Spaß.
Und du bist so topfit?
Ich bin topfit und ich will halt noch länger als 2 Jahre Handball spielen. Hätte auch sein können, dass ich noch weitergespielt hätte in 2 Jahren. Mhm. Selbst wenn Dresden mir dann kein weiteres Angebot gemacht hätte. Aber die Wahrscheinlichkeit war halt da. Und jetzt so habe ich die Option, mit 3 Jahren bei Großwalscher zu spielen, wo ich schon mal war, wo ich die Leute kenne, wo wir gute Gespräche hatten. Ja, und wo die Rolle so von mir bedient werden kann, wie ich das gern oder wie ich das gewollt und gefordert habe.
Die wäre? Welche Rolle nimmst du da ein?
Na, es ging um meine Spielzeiten im Angriff auch.
Ja.
Wo ich halt immer gesagt habe, ich möchte mehr Angriff spielen oder ich möchte wieder Angriff spielen. In Dresden war ich so über die Jahre jetzt gesagt, so der Abwehrchef. Mhm. Ich habe immer in der Abwehr gespielt. Mhm. Ich spiele sehr gerne Abwehr und verteidige sehr gerne. Aber
rabiat.
Ja, mir macht das Körperliche sehr viel Spaß und diese körperliche Auseinandersetzung macht mir sehr viel Spaß. Aber ich möchte natürlich auch Angriff spielen und ich sehe mich noch nicht so, dass ich nur das eine kann. Mhm. Und ich würde gern ja, beides spielen.
Ja.
Und das war so der ausschlaggebende Punkt, jetzt nochmal zu sagen, ich gehe nochmal 3 Jahre nach Großwalstadt und dann mal schauen. Vielleicht war es der letzte Vertrag, vielleicht noch nicht, aber
also
das sehe ich dann, ja.
Hast du mit 31 schon so ein bisschen den Blick auf das Karriereende sozusagen?
Definitiv, ja. Also es kann mein letzter Vertrag jetzt sein. Ich laufe dann mit 34 dort aus. Mein Vertrag läuft dort aus, wenn ich 34 bin. Und ja, das Handballalter ist halt 34, 35, vielleicht 36 so auf meiner Position, weil es natürlich sehr körperlich zur Sache geht.
Ja.
Und ja, die eine oder andere Verletzung ja auch schon bei mir da war. Deswegen, man muss sehen, wie ich mich dann körperlich fühle habe und wie halt auch die privaten Umstände sind.
Ja, bei so einem Vereinswechsel musst du da sportliche Tests nochmal machen. Eigentlich weiß man, dass du Handball spielen kannst, aber wollen die da nochmal so einen gewissen Leistungsstand sehen?
Es gibt, ja, also wie sage ich das? Manche Vereine wollen das. Es gibt auch Jahre, wo du das mal machst und mal nicht. Dass du so einen Sportcheck, so einen medizinischen Sportcheck machen musst, um zu sehen, wie sind seine Knie, wie ist seine Schulter, hat er Probleme, was bringt er mit, wie sind seine Verletzungen und seine Operationen verlaufen, wie ist er auch gesundheitlich drauf, hat er was, irgendwas mit.
Hattest du mal eine schwere Verletzung, Nils?
Ich hatte schon mehrere Operationen, aber das ist alles schon sehr lange her. Meine letzte war 2019.
Toi, toi, toi.
Toi, toi, toi. ja, früher war ich tatsächlich sehr oft verletzt, ja.
Okay.
Aber was ich halt auch in, ne, da kommen wir wieder auf das zurück, was wir vorhin besprochen haben. Ernährung hat nicht gepasst. Ich war öfter feiern, hab mal was getrunken, hab mich nicht gut ernährt und ich glaube, oder hab nicht gut trainiert. Das Stretching ist ein ganz großes Thema, was natürlich auch immer nicht so beleuchtet wird, wie es vielleicht beleuchtet werden sollte. dass die Nachbereitung auch extrem wichtig ist. Und das habe ich alles halt früher nicht so in dem Ausmaß gemacht, wie ich es jetzt mache. Und ja, komischerweise klappt es relativ gut, so dass ich da gut komme, gut durchkomme. Aber ich hatte schon an beiden Knien eine OP, an meiner Schulter eine OP. Das waren so meine
und
größten.
Ja. Die wollen dich jetzt trotzdem noch. Also alles richtig gemacht.
Du, es waren keine großen, aber ein bisschen Meniskus-OP, Innenbandriss und sowas.
Klassische Dinge,
diese klassischen Dinge, die beim Handball passieren. Mhm. Schulter-OP ist natürlich ein bisschen scheiße gewesen damals. Aber darf ich das sagen überhaupt?
Ja, darfst du, habe ich auch schon gesagt.
War nicht gut damals. Aber ja, man kann viel mit Muskelkraft wieder rausholen, ne?
Ja.
Wenn die Bänder oder die Sehnen angeschlagen sind, kannst du viel muskulär rausholen. Und ja, es hat geklappt, dass die mich nochmal wollten. Ja.
Ja. Was zieht das so im Privatleben mit sich? Also du musst sicherlich umziehen, oder?
Genau, ja. Ich habe meine Wohnung gekündigt und ziehe dann zum 1.7. um Richtung.
Das ist aber bestimmt so ein weinerliches Auge, ein lächelndes Auge, weil es mal wieder was Neues ist. Oder aber nach 9 Jahren die Wohnung kündigen. Du, wie du schon gesagt hast, Dresden ist deine Heimat. Das ist bestimmt trotzdem, auch wenn man die Aussicht hat, dann im Handball direkt eine andere Position einzunehmen, ist es bestimmt trotzdem schwer, oder?
Also natürlich ist es schön. Ich freue mich auf den neuen Club, gerade weil ich da schon mal gespielt habe, die Leute dort, wie gesagt, kenne und ja dahin zurückkomme, wo alles losging sozusagen. Da habe ich das erste Mal Bundesliga oder zweite Bundesliga habe ich dort das erste Mal gespielt. Ist natürlich schön, ich freue mich drauf. So, das wird alles super und ich bin da wirklich guter Dinge. Aber ja, die Entscheidung war brutal. Also es ist immer noch brutal. Ich sag mal so, es sind Phasen, die du durchläufst. So diese Anfangsentscheidung, es war schrecklich, ich habe geweint und es hat sich angefühlt wie Schluss machen mit jemandem, wo du noch was empfindest. So. Es ist brutal gewesen, weil 9 Jahre bleibt man ja nicht einfach so bei einem Verein. Ja. Das ist nicht üblich, dass du im Profisport 9 Jahre für einen Club spielst. Und ja, ich kenne die Leute alle so gut, dieser ganze Verein, hab den wachsen sehen, hab die Leute lieben gelernt, die mich hoffentlich auch. Und ja, die ganzen Fans, Zuschauer, die ganze Geschäftsstelle und Leute, die gekommen sind und gegangen sind, es ist sehr intensiv einfach gewesen.
Da wird doch das letzte Spiel Horror. Absolut emotional.
Absolut Horror,
oder?
Ja. Also das wird so schön, aber das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, gefühlt an
da
Emotionen.
Da krieg ich gleich Herzklopfen, ja.
Ja, also ich weiß noch nicht genau, was da passieren wird mit mir. Das kann ich nicht einschätzen, was da passiert. Aber ja, es ist brutal, hier wegzugehen nach den 9 Jahren. Es war eine sehr intensive, lange Zeit mit Aufstiegen und ja, gewonnenen Spielen, verlorenen Spielen, viel erreicht. Aber klar, am Ende ziehen wir um und ich freue mich auf die neue Aufgabe, ja.
Cool. Wir wollen noch mal kurz in deine Zukunft schauen. Du spielst dann dort Handball, aber versuchst du dir nebenbei, weil du ja schon den Blick so ein bisschen auf das Karriereende hast, versuchst du dir trotzdem noch was aufzubauen, auch außerhalb von Social Media? Oder wird das dann erstmal so der Punkt sein, wo du nach Karriereende dann drauf aufbauen wirst?
Also ich werde natürlich probieren, im Social Media Bereich weiter tätig zu bleiben, da das auch weiter zu nutzen mit der Community zusammen, wenn man das so sagen kann, dass man so mit der Followerschaft, dass man mit diesem Profil trotzdem dann ja weitergeht, weiter wächst, weiter interessante Sachen zusammen macht. Ja, und das einfach weiter nutzt für wen und was auch immer, was für Projekte dann kommen. Aber ja, ich sehe mich da eher in dem Bereich, dass ich das nutze und auch diese Öffentlichkeitsdinge sehr gerne mache. Ja, ich spreche gerne, ich habe da so nicht diese Nervosität. Wahrscheinlich durch den Sport und durch Interviews, die du mal hier und da gegeben hast, ist das so zur Routine geworden und ich mache das extrem gerne. So das Thema so jetzt in Köln bei dem Final Four zum Beispiel hat mir super viel Spaß gemacht dort.
Ja, das war ein kleiner Soundcheck von Lucy.
Psst, komm her. Das schneiden wir raus, ne?
Ich weiß, wir müssen es mal anhören.
Ja, um darauf zurückzukommen, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses ganze TV-Thema, Interviews geben, Interviews führen, zu moderieren, zu sprechen, das Know-how, was man dann vielleicht hat, weiterzugeben und einfach zu entertainen, macht mir extrem viel Spaß. Und ich fühle mich da wohl. Das ist, würde ich sagen, genau mein Ding, so wie es sich anfühlt aktuell auf jeden Fall. Und da kann ich mir schon vorstellen, weiter was in die Schiene, in der Schiene was zu machen. Sei es, ja, speziell jetzt auf Handball bezogen, in den Formaten dort oder, ja, Fernsehen macht mir extrem viel Spaß. Wer weiß, ich kann nicht genau sagen, wo es hingeht.
Mal gucken, wo es hingeht.
Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich mache einen normalen Bürojob, ohne das jetzt völlig wertungsfrei jetzt zu sagen, glaube ich nicht, dass das was für mich ist. Ich muss mich kreativ ausleben oder ich will mich kreativ ausleben und ja, meinen Kopf benutzen und Dinge machen. Und da bin ich, glaube ich, in der Branche da besser aufgehoben.
Also ich bin absolut gespannt, wie das bei dir weitergeht. Ich bedanke mich für diese Podcast-Folge oder für das Interview. Es war super spannend mit dir, lieber Nils. Du hast das großartig gemacht.
Dankeschön, dankeschön. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Und wer vielleicht ja über Nils Seite zu uns gestoßen ist, auf IndieFit, der kann gerne einfach mal auf unsere Internetseite oder Instagram-Seite schauen und sich da ein bisschen umgucken. Und wenn euch das gefällt, wenn euch vielleicht auch das Franchise-Konzept gefällt, dann meldet euch gern bei uns. Wir sind offen für jegliche Gespräche. Und nochmals vielen Dank.
Danke auch.
Und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald.